Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
So, heute ist alles anders. Ich erkläre euch kurz, was heute anders ist. Zum einen haben wir Gäste. Die werden nachher auch hier vorne sitzen. Und einer dieser Gäste, den kennt ihr nicht. Der heißt Daniel Sänger. Das heißt, ihr könntet ihn kennen, aber ihr kennt ihn nicht aus der City Church, weil er gehört nicht zur City Church. Er kommt aus Köln. Er ist Singer-Songwriter. Und die letzte halbe Stunde dieses Gottesdienstes gehört ihm und seinen Liedern. Oder gehört euch und seinen Liedern. Wir werden da so ein kleines Konzert von ihm erleben. Und seine Lieder, seine Musik handeln, nicht alle, aber doch immer wieder von Veränderung. Vor diesem Konzert mit Daniel werde ich einen kurzen Impuls zu diesem Thema setzen. Und dann werden wir mit Leuten, die hier vorne sitzen, über Veränderung reden. Es sind ganz verschiedene Menschen, die einen ganz verschiedenen Blick darauf haben. Und danach das Konzert. Also Kurzimpuls, Talkrunde und dann ein Konzert. So ungefähr. Ganz anders als sonst. Wir probieren es aus. Ihr dürft uns nachher gerne auch Feedback geben, wie ihr diesen Ablauf fandet. Trotzdem ist es ein Gottesdienst und der Gottesdienst-Gastgeber bin nicht ich, sondern ist Gott. Und darum begrüßen wir den jetzt auch mit Applaus, aber auch mit einem Gebet. Also bleibt dazu, steht mal dazu auf. Ich glaube, das ist der einzige Moment, wo ihr heute aufsteht. Also tut das mal jetzt. Und wir beten gemeinsam. Vater im Himmel, du hast diesen Tag gemacht. Du kennst ihn schon. Für uns ist er noch neu. Ein Sonntag in vielen Sonntagen unseres Lebens. Ich bitte dich, dass wir heute an irgendeiner Stelle an diesem Tag bemerken, dass du diesen Tag gemacht hast und dich treffen. Und etwas von dir hören, was uns hilft, diesen Tag und die nächste Woche und die nächsten Monate zu leben. Wir bitten das für uns, dass du uns segnest durch diesen Gottesdienst. Wir bitten das für jeden Menschen, der jetzt gerade in irgendeinem Gottesdienst sitzt und etwas für sein Leben braucht, was er sich nicht selber geben kann. Wir bitten dich auch für die Menschen, die irgendwo auf dieser Welt gerade noch ganz andere Schwierigkeiten haben als nur: Ich brauche Inspiration, ich brauche ein bisschen Ruhe. Die in Not sind, denen es echt schlimm geht, die auf der Flucht sind. Wir bitten dich, dass du dich erbarmst über diese Welt. Und jetzt an diesem Morgen auch über uns. Amen. So, ich bin ja gespannt, ob ihr das könnt, jetzt so direkt, sofort, ohne Anlauf ins Thema springen. Denn das machen wir jetzt. Wir springen sofort ins Thema und beginnen mit diesem Bild, was ihr schon kennt. Das habt ihr jetzt immer, ja, du musst eigentlich mit dem ganz zurück, so, genau. Dankeschön. Ihr habt jetzt schon den Schluss gesehen, sozusagen. Was ihr schon kennt und heute zum letzten Mal seht. Und der brüllende Löwe steht ja für die Propheten, die Störenfriede, die kleinen Propheten. Wir haben uns welche angeguckt und heute ist Jona der Letzte in dieser Reihe. Und jetzt musst du mich auch wieder reinklicken, dass ich selber klicken kann. So. Jona ist ganz anders als die anderen vier, die ihr bisher, wenn ihr da wart, gehört habt. Hosea, Amos, Micha und noch einer, Joel. Ihr kennt Jona wahrscheinlich aus dem Kindergottesdienst oder im Kinderbuch oder Rallye-Unterricht oder so. Das ist ja diese nette Geschichte, die besonders Kinder irgendwie mögen. Obwohl da ein Mann von einem Fisch verschluckt wird, aber er wird ja zum Glück auch wieder rausgespuckt. Man müsste jetzt eigentlich viel über die Historizität oder Nicht-Historizität dieses Jona-Buches sagen. Ich kürze das ab, weil es nicht so viel austrägt. Also, ob du glaubst, dass die Story sich so abgespielt hat, da saß ein Mann in einem Fischbauch, oder ob du das mehr für eine Parabel hältst, die uns etwas über das Leben und über Gott erklärt. Ob du das eine glaubst oder das andere, tut relativ wenig zur Sache. Das, was die Geschichte erzählen will, das bleibt gleich, egal wie du sie verstehst. Und das, was sie sagen will, das ist ziemlich genial. Und es ist ziemlich anders als das, was wir in den anderen Propheten jetzt so hatten. So, einigen von euch kommt das wahrscheinlich jetzt ein bisschen bekannt vor. Wer war bei der CC-Freizeit im Juni auf Wernpfalz dabei? Mal ganz kurz Hand hoch. Hier vorne ein paar. Da hinten kann ich nicht so richtig sehen. Also ein paar waren da. Da habt ihr nämlich Jay Friedrichs, unseren Referenten, auch über diesen Jonah referieren hören. Genial, was er dazu gesagt hat. Hört es euch nochmal an, wenn ihr da wart, oder sucht es mal auf unserer Homepage, wenn ihr oben ganz rechts auf die Lupe drückt und dann einfach mal eingibt, ich glaube, Rückblick Freizeit, das reicht. Dann kommt ihr, wird euch angezeigt, wo der Blog-Eintrag ist auf unserer Homepage, wo auch seine Vorträge zu finden sind und die von Jonah, den könnt ihr euch mal anhören. Und er sagt, es geht in dieser Geschichte des Jonah vor allem um Veränderung. Veränderung. Er sagt, Jonah, das ist so ein Mensch wie du und ich. Seine Geschichte ist unsere Geschichte. Und ich habe gedacht, für die dabei waren, machen wir mal einen kurzen, ich lasse mal den Jakob Friedrichs kurz zu Wort kommen.
Die eingeladen sind, am Leben zu wachsen. Und das passiert nicht selten widerwillig. Eben wie bei Jonah. Denn eigentlich macht Jonah so ziemlich alles falsch, was es falsch zu machen gibt. Doch sonderbarerweise macht er es damit trotzdem irgendwie richtig. Ich mag den Kerl tatsächlich so gerne, dass ich meinen Sohn nach ihm benannt habe.
Ich komme gleich nochmal zum Schluss auf einen O-Ton von ihm. Am Leben wachsen, hat er gesagt, ne? Veränderung. Also, ich erzähle euch kurz diese Geschichte, wenn ihr sie denn vergessen habt aus dem Kindergottesdienst. Da ist dieser Mann Jonah und der enthält eines Tages von Gott den Auftrag, geh nach Ninive in diese Stadt und sagt dieser, das ist die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, sag ihr, aufgrund dessen, wie die sich da verhalten, wird das Gericht über sie kommen, in 40 Tagen wird diese Stadt untergehen. Das ist sein Auftrag. Jonah hört den Auftrag und er macht sich sofort auf den Weg, allerdings genau in die andere Richtung. Er haut ab und er chartert ein Schiff Richtung Spanien. So, dieses Schiff kommt in einen Sturm. Natürlich, der Sturm ist von Gott geschickt. Die Schiffsbesatzung bangt um ihr Leben. Man wirft das los, an wem das liegt. Es ist dann Jonah und er sagt, ja, liegt an mir, Gott will mich aufhalten, ich bin hier in falsche Richtung unterwegs. Sie werfen ihn auf seinen Vorschlag hin ins Meer. Und der Sturm hört sofort auf. Jonah geht unter, aber er wird von einem Fisch verschluckt, was irgendwie Rettung und auch Pech gleichzeitig ist. Der Fisch wird natürlich wieder von Gott geschickt. Und im Bauch dieses Fisches gelobt er jetzt Einsicht, betet und der Fisch spuckt ihn an Land. Und jetzt geht er nach Ninive. Und predigt den Leuten noch 40 Tage, dann geht eure Stadt unter. Und jetzt passiert überraschenderweise das, was er nicht erwartet hat oder was er vielleicht auch ein bisschen befürchtet hat. Die Leute hören auf ihn und fasten und bitten um Gnade und gehen in Sack und Asche und so. Und Gott verschont die Stadt. Was Jonah wiederum stinksauer macht. Gott, genau das habe ich geahnt. Nur deshalb bin ich abgehauen. Weil du doch nicht ausführst, was du angekündigt hast. Du machst es ja nachher doch nicht. Da. Und wie stehe ich jetzt da? Er setzt sich dann auf eine Stadt, auf einen Hügel vor dieser Stadt und ich verstehe nicht, ehrlich gesagt, in der Story nicht ganz. Irgendwie glaubt er, er wartet jetzt diese 40 Tage ab, ob dann doch noch irgendwie Himmel, Feuer vom Himmel fällt. Und da sitzt er jetzt. Und es ist heiß. Und jetzt wächst über Nacht, wieder tut Gott das, diese Rizinusstaude hier. Rizinuspflanze, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein großes Ding, was schnell wächst. Das spendet ihm Schatten am Tag, er freut sich. Aber in der nächsten Nacht verweckt sie wieder. Und er ist zu Tode betrübt. Und dann redet Gott die Sätze, auf die das ganze Buch hinausläuft. Das hat der Jay so betont. Eigentlich geht es um diese letzten Sätze. Das ist das, worauf die ganze Story hinausläuft. Da fragte ihn Gott, ist es recht von dir, wegen dieser Rizinusstaude so zornig zu sein? Jonah antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend, am liebsten wäre ich tot. Der Herr erwiderte, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du dafür zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen, in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gern verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen? diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht voneinander unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Schluss. Das ist der letzte Satz dieses Buches. Auf diese Schlussfrage ist das ganze Buch hinaus. Also die Story ist eine Geschichte der Veränderung. Und zwar eine Veränderung dieses Mannes, dieses Jona. Eine Veränderung seines Bildes von Gott und seines Denkens über Menschen und seiner Art zu glauben. Jay sagt, das Buch Jona versucht die Frage zu beantworten, wie man ein Mensch wird, der die Welt nicht mit negativer Gläubigkeit erfüllt, sondern mit Erlöster. Wie wird man so ein Mensch? Dieser Mann ist von einer Gläubigkeit erfüllt, die sich selbst auf der richtigen Seite wähnt, ne? Und damit die anderen, nämlich diese Leute von Ninive, die Heiden, die Assyrer, das sind sowieso die Erzfeinde des Volkes, auf der falschen Seite. Sein Weg, den ich da so gezeichnet habe, seine Flucht, ist ein Weg, auf dem Gott ihn sanft, oder man muss natürlich auch sagen, ja, nicht so ganz sanft, auch ein bisschen grob, dazu zwingt, nicht Gottes Zorn zu verkünden, sondern ihn so zu nehmen, wie Gott jetzt eben ist. Er hat es ja schon geahnt, ne? Barmherzig, liebevoll, großherzig, sogar gegenüber deinen Feinden, mein lieber Jona. Du jammerst wegen einem Strauch, der wuchs und kaputt ging, und ich sollte mit einer ganzen Stadt kein Mitleid haben? Jona, ich bin anders. Jona, das musst du lernen. Gott verändert also Jonas Bild von Gott, von anderen Menschen und davon, was es bedeutet, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Veränderung. Es geht darum, in der Jonas-Story darum, Gott zu nehmen, wie er ist. Und das bedeutet, dass wir uns verändern, wenn wir Gott so nehmen, wie er ist. Gott so zu nehmen, wie er ist. Glaubtest du, du wüsstest das schon, wie Gott ist? Oder wenn du es weißt, glaubst du, Gott so zu nehmen, wie er ist, heißt, ich kann so bleiben, wie ich bin? Nee, wir müssen umdenken oft. Und das unser Leben lang. Darum geht es heute. Und das ist jetzt mein Schlussgedanke schon. Gott so zu nehmen, wie er ist, das ist eine Reise. Und Gott so zu nehmen, wie er ist, also gnädiger, weitherziger, liebevoller, als wir uns denken können. Das ist ein Weg, das dauert lange und das fordert dich wahrscheinlich immer wieder zu Richtungsänderungen heraus. Dieser Jona, der macht ja riesen Umwege. Und das wird in diesem Buch überhaupt nicht negativ bewertet. Also der böse Jona, dass der hier nicht gehorchen will, dass der abhaut, das ist schlecht. Wird eigentlich nie gesagt. Wird nur gesagt, ja, der haut ab. Ja, und jetzt muss er halt diese Umwege gehen. So, aber Gott kommt schon mit ihm an sein Ziel. Gott lässt sich überhaupt nicht abschütteln. Schubst ihn immer wieder in die richtige Richtung. Und jetzt zum Schluss nochmal, wie ich finde, einen der Hauptgedanken von Jay im O-Ton.
Wenn es stimmt, dass Jona ein Jedermann ist, wenn das stimmt, dann sind letztlich wir damit gemeint. Du nicht. Und die Reise des Jona steht für unsere eigene Reise. Seine Umwege sind unsere Umwege. Sein verzweifeltes Gott gerade rücken wollen, sein Ärger darüber, dass Gott so ganz anders ist, als er ihn haben will, sein klägliches daran scheitern, das alles ist unsere Geschichte. Aber das Tröstliche daran ist eben, unsere Umwege gehören dazu. Nochmal, ohne Jonas Flucht gäbe es nicht den Augenblick am Ende der Geschichte, an dem Gottes Herz für ihn greifbar wird. Gottes Liebe kann man nicht erklären, solange man nicht an den eigenen Lebensthemen gescheitert ist, voller Hybris geflohen, Schiffbruch erlitten und trotzdem immer wieder die Erfahrung gemacht hat, dass Gottes Beistand einfach nicht abzuschütteln ist. Bis dahin bleibt das Gerede über Gottes Liebe Theorie, ohne jede Kraft. Liebe muss erfahren werden, sonst sind es bloß 5 Buchstaben. Wenn wir etwas von Jona lernen können, dann dies. Der wahre Weg zu Gott wird immer auch mal wieder von ihm wegführen, zumindest gefühlt. Denn wie wir an Jona sehen, ist Gott ja nicht loszukriegen. Aber wir müssen unsere Kämpfe mit Gott kämpfen.
Umwege auf dem Weg zu Gott gehören dazu, behauptet er. So, über dieses Thema Veränderung, Veränderung des eigenen Bildes von Gott, das Veränderung des Bildes von der Welt, vielleicht auch von sich selbst. Darüber, dass das eine lange Reise ist und wie diese Reise aussieht, darüber werde ich gleich mit Leuten reden. Vorher hört ihr jetzt einen ersten Song von Daniel. Und sein Lied heißt Boyhood und hat mit Veränderung zu tun. Mit einem Glauben, der zerbrach, und einen Weg, den man nicht zurückgehen kann. Das ist Daniel Sänger. Er ist 28 Jahre alt. Gestern ist er aus Köln hergefahren, also schon die Nacht über da. Ist aber aufgewachsen in Mönchengladbach, beziehungsweise in einem Dorf bei Mönchengladbach.
Richtig, Anrath,
falls das jemand kennt. Anrath. Von Beruf Singer-Songwriter. Du sagtest eben, ja, den Begriff ist ein bisschen komisch, aber du weißt doch keinen besseren.
Ja.
Ja. Also ja. Man darf dich so nennen?
Ja, auf jeden Fall.
Schön, dass du hier bist.
Ich freue mich auch sehr.
Danke. Und wir haben ja bei dieser Einladung von Daniel und auch an das Thema Veränderung gedacht. Und wenn man dich fragt, dann sagst du, in meinen Liedern geht es, nicht in allen, aber in vielen, ums Erwachsenwerden. Diesen Begriff habe ich nicht mehr ausgedacht, sondern den hast du gesagt. Mhm. Was verbindest du damit? Mit Erwachsenwerden und deinem Leben und den Liedern? Sag mal was dazu. Wie kommst du auf diese
Aussage? Da habe ich mir was eingebrockt. Ne? Es ist natürlich ein sehr weiter Begriff, der auch mit Sicherheit für jeden Menschen, der sich selber überhaupt erstmal als erwachsen sehen würde, irgendwie auch andere Gedanken weckt oder Assoziationen. Ich glaube, was bei mir der Fall war, war einfach, also ich habe ein paar Jahre keine Musik mehr machen können, wegen stimmlicher Probleme. Und in der Zeit habe ich dann Theologie studiert und einige Erlebnisse gemacht oder auch Erfahrungen gemacht, die mich auch teilweise sehr stark durchgerüttelt haben irgendwie. Und dann vor knapp 2 Jahren oder so habe ich wieder angefangen, Musik zu machen. Und deswegen beziehen sich gerade die Lieder, die ich so in den letzten Jahren geschrieben habe, sehr stark auf dieses Thema, weil das quasi so der Stoff war, über den ich dann schreiben wollte, weil der quasi auch aus mir raus musste, den ich verarbeiten musste. Also in den Liedern, zum Beispiel in diesem Lied, was ich gerade gespielt habe, verbinde ich mit diesem Begriff des Erwachsenwerdens auf jeden Fall auch Krise, den Begriff der Krise, dass ich sage, bestimmte Weltbilder vielleicht, die man bis dahin hatte, oder Gottesbilder oder Anschauungen, die werden auf einmal auf den Prüfstand gestellt oder man fängt auf einmal an, die zu hinterfragen. Und das war bei mir so besonders krass mit Mitte 20 oder so Anfang Mitte 20, dass ich an Punkte kam, wo ich auf einmal das Gefühl hatte, dein ganzes Gerüst fängt gerade gewaltig an zu wackeln und du hast irgendwie Angst, dass es dir alles unter den Füßen zusammenstürzt oder weggerissen wird. Und das hört sich natürlich erstmal sehr theatralisch an, aber das ist für mich auf jeden Fall etwas, was ganz stark in diesem Begriff des Erwachsenwerdens mitschwingt. Also
es ist zu persönlich gefragt, wenn ich frage, was hat das so zum Erschüttern gebracht? Oder würdest du sagen, es sind so die normalen Dinge, die man so als Jugendlicher, der erwachsen wird, so erlebt, oder?
Also das war für mich, insbesondere worauf ich mich hier beziehe oder auch gerade bei dem, was ich sage, ist eine geistliche Krise gewesen, wo ich an einem Punkt war, wo ich mich auf einmal gefragt habe, hey, die Art und Weise, wie du auch christlich irgendwie sozialisiert wurdest, ich komme aus einem sehr charismatisch-pfingstlerischen Background, und da war ich auf einmal an einem Punkt, wo ich ganz, ganz viel davon auf einmal radikal in Frage gestellt habe. Und ich habe dann auf einer eher konservativeren Einrichtung Theologie studiert und habe mich aber in beidem nicht mehr zu Hause gefühlt. In meinem alten geistlichen Zuhause nicht mehr, aber in dem neuen konnte ich auch nicht so ganz mitgehen. Und ich habe mich so gefühlt, als würde ich zwischen zwei Stühlen sitzen irgendwie. Und das war wirklich so eine ganz intensive Erfahrung für mich, ne? Dieses nicht mehr wissen, wo gehört man jetzt eigentlich hin, wovon bin ich eigentlich noch überzeugt? Was glaube ich eigentlich?
Hast du wieder was gefunden? Also hast du jetzt von Dingen beschrieben, die du, kann man sagen, ein bisschen verloren hast oder mindestens in Frage gestellt hast, ne? Gibt es etwas, wo du sagst, und das habe ich gefunden, neu, oder, ja?
Auf jeden Fall. Da kann ich mich im Grunde auch nochmal auf dieses Lied beziehen. Das hört sich, diese erste Zeile ist, da singe ich, was singe ich da eigentlich nochmal? That's how it sounds when my faith breaks down. Ja. Fand ich toll, eben als das Kind angefangen hat zu weinen. Weil genau so habe ich mich quasi gefühlt, als ich diese Zeile geschrieben habe.
Deswegen haben wir die Technik so laut gemacht, dass es vielleicht passiert.
Das war die perfekte Geräuschkulisse für diesen Satz irgendwie. Deswegen musste ich so schmunzeln am Anfang. Das ist natürlich erstmal auch eine Provokation oder vielleicht so ein Befreiungsschlag für mich selbst gewesen, diesen Satz so rauszuposaunen irgendwie, ne? Ist auch der erste Satz bewusst auf meiner CD, die ich irgendwie aufgenommen habe, weil das für mich einfach so ein Statement ist, hey, da ist was zusammengestürzt irgendwie und das hat wehgetan. Und dann am Ende kommt aber trotzdem diese Zeile in diesem Lied, but you hold me and you never leave me. Und das muss ich schon nach dieser Zeit, und wahrscheinlich kommen sogar noch mehr von diesen Zeiten, muss ich aber schon sagen, gerade in dieser Phase des Zweifelns, des Hinterfragens, habe ich noch mal viel, viel stärker diese Abhängigkeit von Gott erfahren können. Weil ich finde, wenn man immer noch irgendwelche Dogmen hat, an die man sich klammern kann, oder irgendwelche Lehrsätze, die man so nachsagen kann, das können, müssen nicht, aber es können auch irgendwie so falsche Sicherheiten sein oder so Sicherheiten, die es einem irgendwie leichter machen. Aber für mich zumindest vom Empfinden war es, okay, dir wird gerade alles weggerissen und gerade darin habe ich Gott nochmal viel mehr gebraucht und dieses Bewusstsein, hey, ich weiß zwar gerade gar nicht, wo mir der Kopf steht, aber irgendwie habe ich immer noch dieses Vertrauen, dass du da bist und mich irgendwie hältst. Mhm. Und ich glaube, da hat mich diese starke Krise schon hingebracht an diesen Punkt der kompletten Abhängigkeit irgendwie. Ne? Vielleicht hätte es auch voll in die Hose gehen können. Ich kenne auch Freunde, die in so einer Phase vielleicht nicht mehr wirklich zu Gott zurückgefunden haben. Ich muss sagen, dass ich gerade in dieser Phase irgendwie dieses Gefühl noch stärker bekommen habe, ja, Gott ist da und auch wenn du ihn vielleicht nicht immer erlebst oder sein Bild von ihm oder das Bild von ihm sich ändert, irgendwie spürst du trotzdem, dass du wie so ein Schiff im Sturm bist, aber du hast diese Gewissheit, er bringt dich so zurück in seinen Hafen.
Letzte Frage ist eine geschlossene Frage.
Nicht zu viel.
Nee, ich bin schon. Aber ich muss jetzt gleich schon weiter hier. Darüber. Aber ist eine geschlossene Frage, macht man in Interviews wahrscheinlich nicht. Aber egal. Jay sagt, Umwege sind manchmal nötig zu gehen. Jetzt guck, wenn du auf dein Leben zurückgehst, sehe ich da Umwege wahrscheinlich vielleicht.
Mhm.
Also würdest du sagen, ja? Oder würdest du sagen, nein? Oder weiß nicht, ob das so ist, dass man Umwege manchmal gehen muss, um ans Ziel zu kommen. Ja, nein, weiß nicht.
Also, ich, geschlossene Frage heißt, ich darf nur ja oder nein sagen.
Du darfst auch noch begründen.
Also ich von meiner Biografie hergehen würde sagen, ja, auf jeden Fall. Und es gibt aber vielleicht auch Leute, bei denen ist das anders.
Ja. Kerstin ist 32, hat Psychologie studiert und ist heute Therapeutin, Trainerin und Coach. Coach. Aufgewachsen bei Dresden, aber schon fast so lange, wie es die City Church gibt, in Würzburg. Also 12 Jahre. Also die City Church gibt es etwas länger, aber 12 Jahre ist sie in Würzburg. So, die Kerstin ist eigentlich auch viel rumgekommen in der Welt. Man könnte sie also auch deshalb hier vorne sitzen haben. Sie hat auch viel persönliche Veränderungen und Entwicklungen erlebt, aber das will ich jetzt heute alles gar nicht thematisieren, sondern du begleitest Leute in Veränderungsprozessen. So. Drei Sätze, warum du diesen Job gerne magst. Also ich denke, dass du ihn gerne magst. Aber
ja, ich mag ihn gerne. Drei Sätze. Also ich liebe es, Menschen kennenzulernen und deren Herzen. Ich liebe es, den Glauben dieser Menschen oder die Spiritualität, Art und Weise im Leben zu leben, kennenzulernen und mitzugehen. Ja, und es ist einfach Abwechslung. Also es ist kein Tag wie der andere.
Jetzt hast du den Glauben gerade schon angesprochen von Leuten, ne?
Mhm.
Das heißt, dir begegnen relativ oft in deiner Tätigkeit Menschen, die einen Glauben haben? 50-50, weniger?
Also in der Therapie und Praxis vielleicht 50-50, im Training weniger. Mhm.
Wenn wir jetzt mal nur an diese Leute denken, würdest du sagen, ich habe ja vorhin gesagt, Jay hat gesagt, Jona will uns beibringen, es gibt eine negative Gläubigkeit und zu lernen, die Welt mit einer positiven Gläubigkeit zu erfüllen. Siehst du, dass Menschen behindert werden in ihrem Verhältnis, in ihrer Veränderung durch ihre Art zu glauben? Gibt es das, dass Glaube behindern kann, und gibt es auf der anderen Seite, dass Glaube eine Motivation sein kann?
Auf jeden Fall. Also Glaube ist, glaube ich, dann behindert oder einfach schwierig, je mehr Regeln es gibt, je mehr Boxen oder je mehr Systeme, je mehr Angst Menschen haben oder je wenig sie sich selber spüren. Also dann ist es schon einfach sehr, sehr eng und schwierig. Und andersrum gesagt, es bricht Glauben auf, es bricht Lebendigkeit auf mit mehr Bewusstheit, mit mehr Wahrnehmung von einem selber, vom eigenen Herz, von dem eigenen Leben, der eigenen Geschichte und damit automatisch auch einem sich verändernden Gottesbild. Dann wird's einfach freier und leichter.
Was hindert Menschen, sich zu verändern? Kann man das in Schubladen schieben und sagen, das sind meistens die Dinge, die Menschen davon aufhalten? Das ist nicht auf den Glauben bezogen, sondern überhaupt.
Also am allermeisten Zufriedenheit, weil wer zufrieden ist, verändert sich nicht.
Okay.
Aber auch Ängste, vielleicht auch Ängste der Konsequenzen, die das hätte, wenn ich mich anfange zu verändern für mich selber und mein Umfeld.
Dann kann man daraus schließen, Unzufriedenheit ist ein Motivator.
Die absolute Grundlage für Veränderung.
Und wie kannst du, oder wenn wir jetzt, wir sind ja vielleicht nicht Therapeuten, vielleicht doch, aber wir begleiten auch irgendwie manchmal Menschen. Wie kann man Menschen helfen?
Unzufrieden zu werden.
Ja, sozusagen. Also was mache ich denn jetzt eigentlich?
Also ich glaube, wenn ich selber ein ganz lebendiges, ansteckendes Leben lebe mit Gott und in meinem Alltag dann und jemand anderes fängt das an zu spüren, neugierig zu werden, dann wird er oder sie wahrscheinlich auch merken, okay, ich komme vielleicht da nicht hin oder ich wünsche mir das auch, und damit ist schon die Unzufriedenheit da. Oder die Suche nach Veränderung, eine Sehnsucht, die aufbricht, damit auch Ängste, aber das ist ja normal, aber halt irgendwie so diese Sehnsucht und ja, die nach Veränderung ruft.
Und jetzt, letzte Frage schon, Menschen sind unterwegs, du begleitest sie oder wir begleiten Leute, die wir kennen, und jetzt haben wir ja eben gehört, Umwege müssen manchmal sein. Gehst du auf Umwegen mit? Würdest du auch sagen, Umwege sind positiv? Die müssen manchmal so.
Mein Problem ist, dass Umwege automatisch schon impliziert, dass ich die Vorannahme habe, dass es Wege gäbe, am schlimmsten vielleicht noch richtige Wege. Also ich gehe in der Beziehung mit, ich bleibe da in der Beziehung, ich begleite Menschen, aber ob das jetzt ein Umweg ist oder ob das der direkte Weg ist oder ob das sind halt einfach Prozesse, die Dinge klarer machen, wo Leben entsteht, wo Glauben entstehen kann, wo Hoffnung, Liebe, wo diese Dinge entstehen kann. Ob das Umwege sind oder nicht, weiß ich nicht.
Okay. Vielen Dank euch allen für euer Erzählen. Und wir hoffen, wir haben euch ein bisschen inspiriert. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, einfach den Gedanken, die ihr gehört habt, noch ein bisschen nachzuhängen und dabei dem Daniel zuzuhören, der Musik für uns macht.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.